Sehr geehrte Damen und Herren, vorerst herzlichen Dank an die Veranstalter für die Einladung. Eine kleine Vorbemerkung zum Umgang mit Problemen. Da gibt es zwei Haltungen. Man kann ein Problem arbeitsteilig angehen, es isolieren nach dem Grundsatz, wo ein Problem in Erscheinung tritt, dort müssen auch seine Hauptursachen liegen. Das Euro-Problem liegt an den hohen Schulden der Südländer, also Therapie, eine sozusagen Trennung, da sie eine eigene Wirtschaftskultur besitzen. Die Arbeitslosigkeit tritt am Arbeitsmarkt in Erscheinung, daher müssen wir die regulieren und die Löhne senken. Das Haushaltsdefizit liegt im Finanzministerium und daher müssen die Finanzminister an Regeln gebunden werden. Man kann natürlich auch versuchen, die Probleme in ihrer Interaktion zu verstehen, also einen systemischen Ansatz verfolgen. Ich werde es probieren, so schwierig das ist in dieser Zeit, zumal ich davon ausging, dass ich 30 Minuten hätte und jetzt aus dem Stegreif eine Tour de force hinlegen werde. Bei einem systemischen Ansatz ist man mit Navigationsproblemen konfrontiert. Navigationsprobleme, das meint der Versuch, die Eurokrise in den historischen Kontext zu stellen. Was ist die Position der Eurokrise im langen Entwicklungszyklus seit Ende der 20er Jahre? Was meine ich damit? Die Talsohle im letzten langen Zyklus war die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Die war so verheerend, dass auch das Lernen aus der Krise sehr grundlegend war und die Spielanordnung Marktwirtschaft in den 50er und 60er Jahren neu geordnet wurde. Mit dem Grundzug, dass die Kernenergie im Kapitalismus, das Gewinnstreben, sich ausschließlich in der Realwirtschaft entfalten konnte. Unter diesen Umständen passierte Wirtschaftswunder. Nach dieser Aufschwungsphase im langen Zyklus, Talsohle 30er Jahre, Aufschwungsphase 50er, 60er Jahre, 70er Jahre ist eine Zeit des Übergangs, kommt die finanzkapitalistische Abschwungsphase seit den 1980er Jahren. Und im Gegensatz zum Realkapitalismus wird die Kernenergie, das Gewinnstreben, immer mehr auf Finanzveranlagung und Spekulation verlagert. Was vor uns steht, in meiner Einschätzung, ist eine neue Talsohle im langfristigen Entwicklungszyklus. Und von dieser Standortbestimmung leite ich ab, welche Maßnahmen ergriffen werden müssten, damit der Euroraum eine Zukunft hat. Es geht also nicht um die Frage, hat er eine Zukunft oder nicht, sondern unter welchen Bedingungen hat er eine solche. Nun, die Talsohle der 30er Jahre, da reichen ganz wenige Schlaglichter, Instabilität der Finanzmärkte, Aktiencrash, Wirtschaftsabschwung, Arbeitslosigkeit steigt, Haushaltsdefizite steigen, die Sparpolitik verschärft die Lage, die Senkung der Löhne ebenso. Kurzum, das scheinbar rationale Verhalten der einzelnen Akteure wirkt insgesamt, dass es zu einer Katastrophe kommt. Auch aufgrund der Interaktion in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die einzelnen Länder versuchen, ihre Wettbewerbsvorteile etwa durch kompetitive Abwertungen zu verbessern. Aufgrund der Katastrophe war auch das Lernen aus der Krise ein sehr radikales. Es nahm die Form einer neuen Wirtschaftstheorie an, des Keynesianismus. Es nahm die Form an, dass man sagte, wir müssen das unternehmerische Verhalten im Verhältnis zu Finanzveranlagung und Spekulation viel besser stellen, also feste Wechselkurse, niedrige Zinssätze. Kurzum, das Gewinnstreben konnte sich überhaupt nur in der Realwirtschaft entfalten. Auf den Finanzmärkten war überhaupt nichts zu holen. Unter diesen Umständen ereignen sich Wirtschaftswunder. Bereits Anfang der 60er Jahre absolute Vollbeschäftigung in Deutschland, Arbeitslosenquote unter 1%. Zinssatz permanent 20 Jahre lang ganz markant unter der wirtschaftlichen Wachstumsrate, 20 Jahre lang keine Rezession, aber massiver Ausbau des Sozialstaats. Obwohl wir den Sozialstaat massiv ausbauen, geht die Staatsschuldenquote 20 Jahre lang zurück. Warum kommt es zum Wechsel? In meiner Interpretation musste der Realkapitalismus an seinem Erfolg scheitern, weil andauernde Vollbeschäftigung natürlich die Macht in der Gesellschaft verlagert. In den 60er Jahren gehen die Gewerkschaften in die Offensive. Es wird Mitbestimmung, überbetriebliche Mitbestimmung verlangt, Umverteilung zugunsten der Löhne. Die wird durchgesetzt mit einem ganz massiven Anstieg der Lohnquote in den 60er Jahren. Dann kommt das 68er Jahr, das die Vermögenden verstört. Verständlich, der Aufstieg der Linken, Aufstieg der Sozialdemokratie, Umweltschutzbewegung. Kurz, Anfang der 70er Jahre standen die Vermögenden tatsächlich gesellschaftlich in der Defensive. Und es ist jene Zeit, in der dann die neoliberalen Losungen auf einmal wieder modern wurden. Die waren geschrieben in den 40er und 50er Jahren, der Weg zur Knechtschaft von Hayek 1944. Aber in dieser Situation war es interessant. Und es ist nun ganz wichtig zu begreifen, dass die Masterminds des Neoliberalismus, Hayek, Friedman, gleichzeitig als Wirtschaftswissenschaftler massiv eingetreten sind für die Deregulierung der Finanzmärkte. Also Aufgabe des Systems fester Wechselkurse, Aufgabe des Systems niedriger Zinssätze. Und hier übrigens noch das Bild für die 50er, 60er Jahre in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Bei festen Wechselkursen, hier der Wechselkurs des Dollars gegenüber den wichtigsten anderen Währungen, hatten wir eben 20 Jahre lang keine Rezessionen, 20 Jahre lang keine Finanzkrisen. Und unter diesen Umständen ist es relativ leicht, auch die Staatsverschuldung zu senken, obwohl der Sozialstaat gerade in den 60er Jahren ganz massiv ausgebaut wurde. Nun, mit Aufgabe des Systems feste Wechselkurse passiert eines, der Dollar verliert sofort 25% an Wert. Und was man damals nicht verstanden hat, war, dass nur eine Ländergruppe davon am meisten betroffen wird, jene Länder, die nur ein Exportgut haben, das in Dollar notiert. Das waren natürlich die erdölexportierenden Länder. Ölpreisschock 1 setzt nach der Dollarentwertung 1973 ein. Das ganze Spiel wiederholt sich in der zweiten Hälfte der 70er Jahre wieder. Dollarabwertung, zweiter Ölpreisschock. Und Sie können mit freiem Auge sehen, etwa auch für die letzte Zeit, die markant gegenläufige Entwicklung von Dollarkurs und Erdölpreis. Das heißt, die Instabilität eines Marktes, des Devisenmarktes, spillt over, sozusagen überträgt sich auf einen anderen wichtigen Markt, den Markt für Erdöl. Aus zeitlichen Gründen überspringe ich das, nur sozusagen ein Blick in die letzten Jahre, dieser dramatische Bullmarket des Erdöls bis zu 147 Dollar und die Ausnutzung solcher Bewegungen durch Spekulationssysteme, die das sogenannte Trending, also die schubartige Entwicklung spekulativer Preise, nützen. Der zweite entscheidende Schub in der Entwicklung des Finanzkapitalismus war dann Ende der 70er Jahre, nachdem der Zinssatz jahrzehntelang unter der Wachstumsrate lag, sprang er über die Wachstumsrate und liegt seither nahezu permanent über der Wachstumsrate. Das bedeutet eine systematische Benachteiligung unternehmerischer Aktivitäten. Die Unternehmen haben selbstverständlich ihre Fremdfinanzierung reduziert und statt in Realkapital zu investieren, selbst begonnen, Finanzaktiva zu bilden. Siemens ist sozusagen ein häufig zitiertes Beispiel für diese Entwicklung. Nun, wenn sich das Gewinnstreben von realwirtschaftlichen Aktivitäten auf die Finanzwirtschaft verlagert, dann sinkt die Realakkumulation, es sinkt das Wirtschaftswachstum und wir sind mit einer Situation konfrontiert, dass, obwohl die Lohnquote 3 Jahrzehnte lang sinkt, die Arbeitslosigkeit langfristig steigt und auch die Staatsverschuldung langfristig steigt, weil die Performance des Systems insgesamt einfach zu schlecht ist. Der Höhepunkt dieser finanzkapitalistischen Entwicklung wird dann in den späten 90er Jahren erreicht mit Aktienboom, mit einer zunehmenden Instabilität der Wechselkurse. Sehen wir uns nur diese doch etwas groteske Entwicklung des Eurokurses an, der einen wirklich schönen irregulären Zyklus bildet, der beginnt mit 1,20, in etwa 1,17, in 3 Schüben geht es hinunter auf 83 Cent, dann in einer Vielzahl von Schüben eine Verdoppelung des Wechselkurses. Was das bedeutet, wenn so ein wichtiger Preis sich verdoppelt, ein Preis, der so fundamental bedeutend ist für die Realwirtschaft, für unternehmerisches Verhalten, brauche ich nicht näher zu diskutieren. Dass alle diese Preisbewegungen systematisch genützt werden durch Spekulationssysteme, die auf immer höherfrequentigen Daten basieren, auf Deutsch nicht mit Tagesdaten, sondern mit 30-Minuten-Daten, hier zum Beispiel mit 5-Minuten-Daten nur als Beispiel, brauche ich auch nicht näher auszuführen. Letztes Schlaglicht, die Entwicklung der Aktienkurse. Die Bewertung der Aktien weicht in nahezu grotesker Weise von dem ab, was fundamental überhaupt denkbar ist. Der DAX verdreifacht seinen Wert zwischen 1996 und 2000, fällt zurück aufs Ausgangsniveau, steigt auf mehr als das Dreifache, fällt wieder zurück, steigt in den letzten 2 Jahren massiv an. Manche glauben, es geht noch weiter. Das ist ganz egal, ob es weitergeht oder nicht. Wenn diese Aufwärtsbewegung endet, dann geht es runter. Es gibt kein Level-off. Und ja, das ist aber sehr bedeutend, weil das bedeutet nichts anderes, als dass Rentenkapital, die Pensionsfonds wieder massiv entwertet werden. Finanztransaktionen nur als ein Schlaglicht zu dieser finanzkapitalistischen Kultur. Mittlerweile aufgrund der Daten 2010 wird etwa das 70-fache des Welt-BIPs auf den Finanzmärkten umgesetzt. Und es sind genau die börsengehandelten Derivate, denken Sie an die Eurex, die am meisten explodieren. Etwa in Frankfurt wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt so 60 Mal umgesetzt, um nur hier eine Zahl noch zu bringen. Und wie haben die Unternehmen, wie hat der deutsche Unternehmenssektor auf diese Entwicklung reagiert? Indem er ganz massiv von Real auf Finanzinvestitionen umgestiegen ist. Hier sehen wir die nicht finanziellen Kapitalgesellschaften. Unter realkapitalistischen Rahmenbedingungen machen die Unternehmer das, was ihre Aufgabe ist. Sie bilden Realkapital. Der erste Ölpreisschock gibt einen Dämpfer, die 80er Jahre noch einen viel stärkeren. Die Wiedervereinigung lässt die Realkapitalbildung noch einmal steigen. Aber seit Anfang der 90er Jahre geht die Realkapitalbildung des Unternehmenssektors zurück. Und der Unternehmenssektor häuft in zunehmendem Maße Finanzkapital an. Hier ist eine Systemwidrigkeit gegeben, weil es ist nicht die Funktion des Unternehmenssektors, Finanzkapital zu bilden, sondern Realkapital zu bilden. Und das hängt natürlich unmittelbar mit dem Problem von Budgetdefiziten zusammen. Das sieht man hier, wenn man sich für Deutschland die Salden der vier Sektoren ansieht. Nun, der Haushaltssektor hat immer Überschüsse. Unter realkapitalistischen Rahmenbedingungen ist es der Unternehmenssektor, der die Überschüsse in Form von Investitionskrediten in Realkapital und Arbeitsplätze verwandelt. Unter finanzkapitalistischen Rahmenbedingungen geht langfristig die Fremdfinanzierungsbereitschaft der Unternehmen zurück. In den letzten Jahren wurde der Unternehmenssektor in Deutschland ein Überschusssektor. Wenn jetzt der Unternehmenssektor ein Überschusssektor ist, die privaten Haushalte aber weiterhin selbst hohe Überschüsse haben, dann gibt es nur mehr zwei Lösungen. Entweder hat der Staat das Defizit oder das Ausland. Deutschland hat die sozusagen Beggar-My-Neighbor-Lösung gewählt und das Defizit des Auslands steigt dramatisch an. Damit sind wir aber jetzt schon bei einem Aspekt der Euro-Krise, den der Heiner Flassbeck ohnehin schon ausgeführt hat. Ich würde es eben nur ergänzen und sagen, es ist aus meiner Sicht nicht nur die Lohnentwicklung das Relevante, sondern es ist die Änderung der Spielbedingungen insgesamt, die dazu führt, dass der Unternehmenssektor ein Überschusssektor wird und daraus resultieren dann eine ganze Reihe von Problemen, wie zum Beispiel unzureichende Realkapitalbildung, unzureichende Schaffung voll sozialversicherter Arbeitsplätze etc. Kurzfristig schien es so, als würde die Krise sozusagen dazu führen, dass man innehält. Sie werden sich erinnern, in den ersten 6 Monaten der Krise herrschte Panik, Furcht und Reue. Alles sollte reguliert werden, alles wird verändert werden. Kaum begannen die Aktienkurse im März 2009 wieder zu steigen, setzte, ich komme aus Wien, der berühmte Mechanismus der Verleugnung und Verdrängung ein, wie in Sigmund Freud genau beschrieben hat. Das heißt, man wollte sich mit dem Ganzen nicht mehr auseinandersetzen und hat einfach beschlossen, wir machen weiter wie vorher. Auf Wienerisch würde man sagen, sagen wir, es war nichts. Im Gegenteil, es werden jetzt aufgrund des Problems der Staatsverschuldung ganz neue Spekulationsmöglichkeiten entwickelt. Hier sehen Sie zum Beispiel, auf welche Weise durch das Wechselspiel der Spekulation mit Credit Default Swaps und dem Handel mit griechischen Staatsanleihen innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit das Zinsniveau in Griechenland von noch immer unter 6% Ende 2009 auf 12% im Mai 2010 steigt. Das heißt, die freien Märkte produzieren Preise, die sozusagen mit der Zinseszinsrechnung nicht kompatibel sind. Man könnte ohne weiteres die Länder sofort in den Bankrott schicken. Denn wenn ein Land mit solchen Sparanstrengungen ein Schrumpfen des nominellen BIP in Kauf nimmt und das nominale Zinsniveau liegt bei 12%, dann heißt es nichts anderes, es wird eine unlösbare Situation generiert. Nur kann man nichts dagegen tun, weil es die freiesten Märkte sind. Der freieste Markt kann nicht irren. Hier ist eine kognitive Dissonanz, die einfach nicht durchbrechbar ist. Und das ist natürlich die Erblast von 4 Jahrzehnten dieses sozusagen neoliberalen Smogs, der sich in den Köpfen abgelegt hat. die gleiche Entwicklung im Prozess des Anstiegs der portugiesischen der portugiesischen Zinsen, ähnlich bei Spanien. Das heißt, man kann sagen, dass die freien Märkte derzeit gerade die Rettung dieser beiden Länder vorbereiten. Zwischenresümee und damit nur mehr ein paar Worte zum Euro. Man muss nüchtern konstatieren, dass die freiesten Märkte tatsächlich manisch-depressive Preisschwankungen generieren. Das, was für jeden Trader selbstverständlich ist, und ich mache Feldforschung seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren gehe ich in Trading Rooms, ich spreche mit den Leuten, ich versuche zu verstehen, warum kauft er jetzt das Derivat, warum macht er jenes. Und ich weiß, sie denken in Bullishness and Bearishness. Und wenn es den Gleichgewichtsökonomen nicht passt, so ist die Welt trotzdem so, dass alle diese Preise dieses Phänomen des Überschießens haben. Das ist nicht eine Ausnahme, sondern das ist die Essenz dieser Märkte. So, dann muss man aber irgendwas sich überlegen. Und dann steckt eben hinter der Spielanordnung der 50er und 60er Jahre tiefes Verständnis, nämlich zu Prävention zu setzen, dass Gewinn, sozusagen Profitmöglichkeiten suchen, die reine Umverteilungsspiele bedeuten, eingeschränkt werden. Man sagt immer, die Finanzmärkte, die verteilen Risiken. Meine Damen und Herren, man muss erst was produzieren, damit man es dann verteilen kann. Und im ersten Schritt werden einmal Risiken erzeugt und dann werden sie über Derivate eben verteilt. Jetzt stehen wir vor folgenden Problemen. Sollen wir der Gleichgewichtstheorie glauben oder den Märkten? Denn die Gleichgewichtstheorie gibt ja ungefähre Richtlinien für die Fundamentalwerte. Der Zinssatz soll der Wachstumsrate entsprechen, der Wechselkurs der Kaufkraftparität. Der Ölpreis muss aufgrund der Hotelling-Regel und der sozialen Kosten, die der Klimawandel verursacht, stetig stärker steigen als das durchschnittliche Preisniveau. Und wir konstatieren, die freien Märkte sind überhaupt nicht in der Lage, auch nur im Entferntesten die Fundamentalwerte hervorzubringen. Also bedeutet es für den Euro jetzt konkret, dass wir nicht nur den Eurobond brauchen, denn, jetzt muss ich einen kleinen Einschub noch machen, aber dann höre ich auf, am Beginn einer Talsohle werden immer jene Empfehlungen gemacht, die sozusagen symptomorientiert sind. Nicht das Haushaltsdefizit muss durch Sparen eingeschränkt werden. Die verschlechterte Konkurrenzfähigkeit von Ländern durch Lohnkürzungen oder Abwertungen. Arbeitslosigkeit durch Senkung von Löhnen. Also im Prinzip die gleichen Empfehlungen wie 1930-31. Da sozusagen die neoliberale Theorie aber eine zeitlose und daher auch eine geschichtslose ist, macht es nichts, wenn hier das Langzeitgedächtnis sozusagen ruht. Ich mache einen pragmatischen Vorschlag. Ich sage, es besteht die konkrete Gefahr, hier sind wir uns einig mit den Vorrednern, dass die zentrifugalen Kräfte innerhalb der Eurozone zunehmen. Dass wenn weiterhin den Ländern im Süden sozusagen verordnet wird, ich tue es jetzt sarkastisch überhöhen, Griechenland muss erst die Akropolis privatisieren, bevor sie mit weiteren Hilfen von uns zu rechnen hat, ohne dass man irgendwelche historischen Erinnerungen an das Verhältnis Deutschland-Griechenland im abgelaufenen Jahrhundert irgendwie mit bedenkt, dann könnten diese zentrifugalen Kräfte zunehmen. Ich würde gerne haben, dass man das gesellschaftliche Mittelfeld stärkt, innerhalb der Länder die Unternehmer- und Arbeitnehmerinteressen stärker zusammenrückt und die Interessen des Finanzkapitals systematisch einschränkt. Da gibt es eine Reihe von Schritten in die Richtung. Finanztransaktionssteuer ist ein kleiner Reformbeitrag. Und was den Euro betrifft, würde ich sagen, warum kann die Politik nicht die Anleihenzinsen setzen? Punkt. Zinssatz gleich Wachstumsrate, bei gewisser hoher Schuld am Anfang niedriger. Konkreter Vorschlag, dieser Rettungsfonds wird ausgeweitet zu einem europäischen Währungsfonds. Der europäische Währungsfonds gibt Eurobonds aus. Ähnlich wie die Europäische Zentralbank wird aber der Zinssatz fixiert. Meine lieben Anleger, hier habt ihr 10 Milliarden Euro Eurobonds, ihr habt die Garantie von sämtlichen 17 Euro-Ländern, aber es gibt leider nur 3% Zinsen. Wenn ihr es nicht nehmen wollt, macht nichts, dann wird es der Europäische Währungsfonds ins Portfolio nehmen. Der Vorschlag kopiert natürlich nichts anderes als das, was die amerikanische Notenbank auf eine andere Weise macht. Die nennen das jetzt quantitative easing. Ich behaupte aber, dass diese Bonds sehr wohl Abnehmer finden würden. Es kann aber nicht sein, dass die Märkte weiterhin Zinsen verrechnen, die dazu führen, dass die Lohnkürzungen in Griechenland im öffentlichen Dienst von 20% als zusätzliche Zinszahlungen an Besitzer griechischer Staatsanleihen gehen. Das ist eine groteske Form von Umverteilung, die meiner Ansicht nach keine Zukunft hat. Naja, ich bin ja eigentlich, war schon durch die Phase. 23 Minuten habe ich. Zwei Minuten mache ich noch. Das eine ist, dass ich mit einem ökonometrischen Modell, mit dem Oxford-Modell, per Spaß sozusagen simuliert habe. Würden wir die Anleihenzinsen in allen Euro-Ländern auf 3% fixieren, also ab 2011 3% Zinssatz, haben wir folgenden Unterschied gegenüber der Basislösung. Die Basislösung ist das nominelle Bruttoinlandsprodukt so: bei dauernd gesenktem Zinsniveau entwickelt sich die Wirtschaft wesentlich besser. Das ist auch vollkommen klar, warum. Weil Griechenland eben so hohe Zinsen zahlen muss, würde ein Einfrieren der Zinsen auf niedrigem Niveau sehr viel bringen, sehr kurzfristig. Und es würde für die Gläubiger so gut werden, viel besser als ein Haircut. In jeder Wirtschaftskrise ist nichts schlimmer als abrupte Ereignisse. Wenn auch nur für Griechenland der Wert der Staatsschuld um 30% oder 40% gesenkt wird, dann haben sie einen enormen Anpassungsbedarf. Ich habe diesen Vorschlag nur abgekupfert dem Verhalten österreichischer Banken in Osteuropa. Was haben diese Banken gemacht? Sie haben natürlich die Zinsen gesenkt, sie haben die Zahlungsfristen gestreckt, damit man eine Smooth-Lösung kriegt. Ja? Haircuts sind keine gute Idee und Staatsbankrott sind, tut mir leid, eine verrückte Idee. Und hier sehen Sie die Entwicklung der griechischen Staatsschuld. Das geht natürlich dann dramatisch zurück, weil die Zinsenlast zu groß ist. Das ganze Spiel ist aber ein Positivsummenspiel auch für Deutschland. Und der Grund ist so einfach. Die Zinsen verteilen Ertrag der Produktion, jetzt bin ich bei Herrn Keynes, an die Rentiers. An jene Rentiers, hier im Saal sitzen natürlich lauter Rentiers, darf ich nur in Erinnerung rufen, in unterschiedlichem Ausmaß, in dem man halt Finanzvermögen hat. Und wenn ich sozusagen diese Art der Umverteilung von jenen, die in der Realwirtschaft tätig sind, zu den Rentiers beeinflusse, dann habe ich auch den für mich so wichtigen Anreizeffekt, um unternehmerisches Handeln mehr zu fördern, denn die Hauptgegner der Unternehmer sind natürlich in den letzten 20 Jahren nicht die Gewerkschaften, sondern natürlich die Deutsche Bank, die Wall Street, die Finanzakrobaten. Sie haben Probleme generiert und irgendwann mal muss man halt sozusagen sich von der marktreligiösen Position lösen und zu pragmatischen Vorschlägen kommen. Das ist jetzt meine letzte Folie. Natürlich ist diese Idee eingebunden darin, dass wir sozusagen unsere europäische Wirtschaftskultur oder Identität wieder besser finden. Und unsere Stärken in Europa, nicht nur in Deutschland, liegen nicht in der Finanzakrobatik, sondern in tüchtigen Menschen, die in der Realwirtschaft als Ingenieure, als Facharbeiter tätig sind, auch in den südlichen Ländern. Denn zur Zeit der festen Wechselkurse, und das ist eine Art Vorläufer einer Währungsunion, hatten wir in Europa eine Konvergenz. Die Südländer sind auch sehr kräftig gewachsen. Sie haben ein bisschen höhere Inflation gehabt, aber es war sozusagen ganz offensichtlich nicht so viel, dass man hätte das Wechselkurssystem nicht immerhin 20 Jahre aufrechterhalten können. Aber politisch ist das Schwierige darin, dass die Unternehmerverbände aus meiner Sicht erkennen müssten, der Neoliberalismus ist jene Ideologie im Interesse des Finanzkapitals, nicht im Interesse der Unternehmer. Und das verstehen sie nicht, weil sie vor 30 Jahren den Neoliberalismus adoptiert haben, weil es so gut klang gegen Gewerkschaften, gegen Sozialstaat. Es war ein Missverständnis. Sie haben auf solche Pferd gesetzt. Der Neoliberalismus ist die Theorie im Interesse des Finanzkapitals immer gewesen. Sie sehen das an den Zielen im Neoliberalismus. Nur der Geldwert, nur der der Staat darf sich nicht verschulden. Ein Unternehmer möchte eine gute Infrastruktur, ein gutes Bildungssystem, ein bisschen soziale Sicherheit darf es auch sein, weil dann ist der Konsum stabiler. Aber man hat eben aus den Gründen, die ich versuchte zu skizzieren, diesen Fehler gemacht. Die gemeinsamen Interessen von Realkapital und Arbeit wieder begreifen, Interessebündnisse schließen. Der grandiose Erfolg der deutschen Kurzarbeit hat mich optimistisch gestimmt, weil das war auf betrieblicher Ebene so wie ein Interessebündnis. Unternehmerschaft und Arbeitnehmer sozusagen tun sich zusammen, entgegen übrigens dem Rat aller Geistesgrößen der Nationalökonomie. Die Politik geht auf Distanz zu den Mainstream-Ökonomen, da fehlt es noch ein bisschen, würde ich sagen. Und man muss den Sozialstaat eben auch als unseren Verein begreifen. Natürlich ist der Staat auch unser Gegner, es ist ein bürokratischer Moloch, aber bitteschön, ja, der Staat ist schon auch unser Verein, mit denen wir Gemeinschaftliches organisieren. Ja, gutes Bildungssystem und soziale Sicherheit. Also wenn der Verein in Schwierigkeiten ist, müssen halt die Beiträge ein bisschen höher sein und die, die es sich besser leisten können, sollen halt ein bisschen mehr in die Vereinskasse zahlen. Herzlichen Dank.